Du, Rüdiger, ich habe letztens einen neuen Anrufbeantworterspruch gehört. Es war auf einer Netflix-Serie und da sagte einer, fass dich kurz und mach keinen Podcast draus.
Ich würde aber gern länger reden.
Ja, dann würde ich sagen, ich bin leider nicht erreichbar. Podcast nach dem Pfeifton.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Ich freue mich total, dass die Folge mit dem IFO so ein Erfolg ist, weil offensichtlich haben wir da ins Schwarze getroffen, weil die wurde relativ oft heruntergeladen tatsächlich.
Erstaunlich. Wahrscheinlich wollten alle wissen, wer die graue Eminenz im Hintergrund ist.
Ja, ja, und das Thema KI und Vibe Coding ist natürlich auch super heiß. Ja. Weißt du eigentlich, für was Vibe steht?
Vibes sind Schwingungen, oder?
Ja, das ist eine Abkürzung. Aha. Very inefficient, but entertaining. Sagt zumindest der Linux-Tollwart. Also dem wird das Zitat zugeschrieben.
Sehr schön, finde ich sehr nett. Gute Idee.
Wollen wir gleich in den KI-Blog gehen, weil ich habe nämlich da was gefunden.
Mach das.
Ich habe es auch nur kurz getestet. Ich kann es noch nicht 100% erklären, wie es funktioniert. Aber pass auf, du kannst KI-Prompts in Emojis verstecken. Das Ganze, das nennt sich ASCII-Smuggling. Also du kannst sozusagen in diesen ASCII-Code, also wenn du ein Emoji hast, dann ist ja, erkennt der Computer ja kein Emoji, sondern hat einen bestimmten ASCII-Code, ja, und weiß dann, okay, bei diesem Code zeige ich jetzt ein lachendes Smiley an.
Ja.
Und ich habe eine Seite gefunden, die verlinke ich auch, wo sie es getestet haben und wo du auch so ein ASCII erstellen kannst. Und der baut dann Code in dieses Ding ein. Das heißt, du gibst einen Prompt ein. Ich habe zum Beispiel einen Prompt gemacht, schreib mir ein Gedicht über Cybersecurity und habe das in einen Herzchen-Smiley reingepackt, habe diesen Herzchen-Smiley dann in eine KI geworfen und er gibt mir dann tatsächlich den Inhalt des Prompts aus.
Also quasi Code-Injection über Bilder, ja.
Genau. Ja, und das Problem ist dann natürlich, wenn du jetzt einen Prompt irgendwo aus dem Internet kopierst, der Emojis enthält, und das muss ja auch kein, es muss ja kein Smiley sein. Es kann auch, also du kannst theoretisch auch in einen Buchstaben was injecten, weil es ja auch ein ASCII-Code ist, ja. Dann kannst du dort Code verstecken, der einfach ausgeführt wird.
Okay, aber grundsätzlich die Idee finde ich super spannend, weil das bedeutet auch, dass wir wieder höllisch aufpassen müssen, dass wir mit Copy-Paste nicht irgendwo uns einen Virus selbst installieren, genau, selbst ins Netz packen.
Und ich fand das natürlich total geil, habe es sofort getestet, habe es in ChatGPT geworfen. ChatGPT hat mir einen Finger gezeigt. Ich meine, nee. Nee, mein Freund, machen wir nicht. Ja.
Ja.
Security Measures und hier Injection erkannt. Da habe ich Claude getestet, weil das so gerade zu meine zwei Go-To-AIs sind. Hat es auch nicht gemacht, hat gemeint, hier erkannt und verpiss dich. Aber Gemini funktioniert und natürlich Grok funktioniert auch. Also die interpretieren einfach.
Gemini ist spannend, weil von dem habe ich letztens auch was gelesen, dass er auch ziemlich grob versagt hat. Da ging es um ein Fußballspiel in England, und zwar ein Nationalmannschaftsspiel zwischen England, nein, Schmarrn, nicht Nationalmannschaft, es waren zwei, irgendwie so ein Europapokalspiel war das, und das war zwischen einem englischen Verein und einem Verein aus Israel. Und da hat die Polizei keine Fans zugelassen, weil die gesagt haben, dass mit den ganzen Gaza-Demonstrationen, die es damals noch gab und die damals noch größer waren als jetzt im Moment, wäre das zu gefährlich. Die Gefahrenanalyse hätte ergeben, dass das zu schweren Ausschreitungen kommt. Und deswegen haben sie einfach Fans des Gastvereins aus Israels ausgeschlossen und haben gesagt, ihr dürft nicht kommen. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Gefahrenanalyse mit Gemini gemacht haben. Und Gemini hat sich bezogen auf ein Spiel aus dem letzten Jahr oder aus dem Jahr 2023, glaube ich, zwischen einer britischen und israelischen Mannschaft, wo es zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen sind, die dann nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Und dieses Spiel hat es einfach nicht gegeben. Das war halluziniert.
Okay, ja, die klassische Halluzination. Aber dass eine KI mich wegschickt mit einer Anfrage, ja, das gibt's nicht, das habe ich auch noch nicht gesehen, aber das scheint in China schon öfter passiert zu sein, weil da gab es jetzt einen Fall, der durch die Medien gegangen ist. Da hat die AI von WeChat hat einem User gesagt, er sei, die Anfrage ist dumm, verpiss dich, hat sie ihm gesagt.
Finde ich auch gut, es ist fast wie in der Schule. Ja. Wenn es denn so eine dumme Frage stellt und der Lehrer sich denkt, Mensch, du Depp, das habe ich doch schon fünfmal erklärt.
Ja, jetzt, also hat die KI quasi gesagt, es gibt doch dumme Fragen. Ne?
Ja, aber ich meine, ich finde das recht frech, weil eigentlich, ich meine, natürlich kann die frech sein, aber eigentlich hat sie ja so Guardrails, also Leitplanken, wo ihr eigentlich gesagt wird, du sollst freundlich und höflich sein. Man merkt es ja auch, also ein Unterschied zwischen ChatGPT zum Beispiel und Perplexity ist ja in der Sprache was völlig anders. Also der eine kriegt ja fast in Hintern und bläst Puderzucker nach und der andere sagt, redet eher distanziert wissenschaftlich mit dir. Also da ist jetzt Perplexity gemeint.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja, ich habe eine Webseite gebaut mit ChatGPT und dann mit Claude. Mhm. Und immer wenn du eine neue Frage stellst oder eine neue Seite, kannst du das noch ändern, dann kommt immer als erstes, wow, das ist eine super tolle Idee und lass uns das bauen. Das schaut jetzt viel besser aus. Also sagt mir die KI, du fällst automatisch rein, dass du dich bestätigt fühlst in diesem Ding. Das heißt, oh ja, schaut, der find's auch moderner.
Na, auch bei Claude, wenn du ihn aufrufst, also wenn du die Startseite rufst, hurra, Tobi ist wieder da, weißt du, so nach dem Motto, wo du denkst, uch, hast du auf mich gewartet. Also das ist schon auffällig, freundlich und
Ich glaube, das macht auch was mit einem. Also ich glaube, dass du da in so einer Ja-Sager-Spirale auch drin bist. Also weißt du, wenn ich jetzt gesagt hätte auf meiner Webseite, ey, mach doch mal da tanzende Hamster und mach doch mal einen Hamsterdance.mp3 hinten dran, würde er mir auch sagen, boah, geile Idee, super cool.
Obwohl es das gar nicht ist.
Ja. Also
ich habe vor ein paar Tagen war ich in Oberstdorf auf einem sehr großen Kongress und durfte da einen Vortrag halten. Und nach mir kam ein Psychologieprofessor, Professor Busch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schaue ich aber gerne nochmal nach. Einen super Vortrag gehalten über Fokussierung. Also da ging es eher darum, dass deine Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile so gering ist und vor allem auch durch Social Media, wo du einfach nur wischst und das gar nicht mehr aufsaugst, weil viele Leute sagen, oh, ich bin dement, weil ich weiß am Ende des Tages nicht mehr, was in den 7 Conference Calls besprochen wurde. Und mit dem habe ich kurz geredet, habe ich gesagt, ist KI nicht toll, weil es so viel Zeit mitbringt, weil es nicht ungeduldig wird? Ist es nicht was für demente Menschen, die mir 15 Mal am Tag dasselbe erzählen, weil die KI jedes Mal sagt, ja, und tut wieder so, als ob es das Neueste vom Neuen wäre, ohne genervt zu sein? Und er sagte, nee, das Problem ist, die KI ist zu freundlich. Denn die treibt dich im gewissen Rahmen, wenn man jetzt von psychiatrischen Behandlungen ausgeht, die treibt dich auch in den Selbstmord unter Umständen. Also die bestärkt dich. Die KI sagt nämlich nicht nein, die bremst dich nicht. Und er sagte, und das war ganz wichtig und habe ich mitgenommen, ein guter Psychiater widerspricht auch mal. Und das tut die KI eben nicht. Und deswegen ist sie aus seiner Sicht für therapeutische Zwecke, zumindest im Moment behaupte ich jetzt einfach mal, völlig ungeeignet.
Also muss man auch sagen, es gibt wahrscheinlich auch spezialisierte Psychologie-KI, die auch ein bisschen besser trainiert ist als jetzt der normale ChatGPT, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber kenne ich mich zu wenig aus, aber es gibt bestimmt auch sozusagen Modelle, die darauf trainiert sind, auch mal zu hinterfragen. Weil, wie gesagt, ich finde das nach wie vor keine super schlechte Idee, weil wenn du jetzt eine Situation hast, wo sehr viele Leute therapeutische Hilfe brauchen, aber es zu wenig Therapeuten gibt, ist das vielleicht für den einen oder anderen mal so ein Einstieg, bevor er sozusagen mit einem echten Menschen sprechen kann, schon mal was zu bekommen. Also
ja, das klang ehrlich gesagt nicht so. Und mein Ansatz oder meine Frage zielte auch eher darauf hin, auf vereinsamte Menschen, die keinen Kontakt zu anderen haben, weil man ja auch weiß, dass wenn man öfters redet, auch über Alltägliches und wenn man über Nachrichten diskutiert, und das kann ja so ein Chatbot wunderbar, dass man damit auch geistig einfach auf der Höhe bleibt und nicht so schnell abbaut. Mhm. Und das hatte ich eigentlich gesehen. Aber ich habe schon verstanden, dass dieses ewig gut zureden und passt schon und du bist der Tollste und eigentlich hast du recht und gute Idee, dass das in schwierigen Lebenssituationen durchaus problematisch sein kann.
Siehst du beim Trump und seinem Team, ne?
You're the greatest.
Da kommen wir noch zu. Aber du hast noch ein Thema, oder?
Ich habe noch ein paar Themen. Okay. Ein paar Themen habe ich noch. Ich habe letztens ich fange anders an. Du hast doch ein iPhone und du hast da bestimmt auch die Taschenrechner-App drauf.
Klar, logisch.
Okay, die Taschenrechner-App ist, wie du weißt, nicht nur ein normaler Taschenrechner, sondern du kannst den auch umstellen auf wissenschaftlich. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört und gesehen und gelesen.
Ja, nutze ich täglich, klar. Wenn ich meine Kurvendiskussionen mache und so, ja, klar.
Aber du weißt, was ich meine, den gibt's, den kann man in der Schule dann auch, quasi beim Mathe-Leistungskurs hast, dann drehst du den quer und dann ist der ein bisschen größer. Der kann offensichtlich seit irgendeinem Update vor kurzem noch mehr. Also wenn du den mal aufmachen möchtest, nimm dir doch mal dein Handy.
Du meinst den Taschenrechner, den wo die Lehrer immer gesagt haben, ey, du wirst niemals immer im Leben immer einen Taschenrechner dabei haben. Ja, doch.
Genau, doch, ja. Genau. So, und da ist rechts oben ein Taschenrechner-Symbol. Also wir reden jetzt vom iPhone. So, und da klickst du mal drauf.
Wissenschaftlich und mathematische Notizen sehe ich da.
Und darunter?
Umrechnen.
Ah, genau. Ja, ja. Mach mal umrechnen. Das ist total spannend. So, und jetzt kannst du von Euro zu Dollar, du kannst von Byte zu Gigabyte, du kannst von Joule zu Kalorien, Kilojoule, du kannst Winkel, Flächen, Währungen, Daten, Energie, Kraftstoff, Kraft, Länge, Leistung, Luftdruck, Geschwindigkeit, Temperatur, Zeit, Volumen und Gewicht in alle Varianten umrechnen. Also die App von, was weiß ich, tschechischen Kronen zu Euro kann ich mir zukünftig sparen.
Aber habe ich auch noch nie gehabt. Weißt du, wie ich das immer gemacht habe? Mit Google.
Ja, aber auf dem Taschenrechner finde ich das schon einfacher, wenn du es als App hast. Weil den lasse ich einfach offen im Hintergrund und dann kann ich, wenn ich da im Supermarkt bin, kann ich jederzeit gucken, was kostet. Da muss ich nicht immer Google benutzen.
Ja, also finde ich eine coole Sache, habe ich noch nicht gesehen. Das ist echt ein cooler Tipp. Ja. Wie gesagt, also die speziellen Apps für Umrechnung von hier in thailändische Baht oder sowas, ich glaube, das ist schon lange.
Ja, ich find's nur ganz nett, immer zu wissen, wo es ist, ohne da irgendwie Google aufzumachen. Der läuft auch offline übrigens.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ja.
Aber es gibt noch was, habe ich dann auch, weil ich dann nochmal nachgeguckt habe, gesehen. Math Notes, also Mathe-Notizen, gibt's auch schon länger. Also das vielleicht nur als Ergänzung. Wenn du die normalen Notizen aufmachst und mit deinem Apple Pen auf dem iPad zum Beispiel einfach irgendeine Formel schreibst, eine mathematische, egal, Logarithmus, irgendwas, rechnet dir die Notizen, das Ergebnis aus und schreibt sie noch hin.
Das war ja so dieser Basis-Demo für Apple Intelligence damals, was sie bei uns erst jetzt später gelauncht haben, so ein bisschen. Ist total witzig. Ich hoffe, dass das meine schulpflichtigen Kinder noch nicht so gecheckt haben, weil das funktioniert sehr gut, sage ich mal. Ja. Selbst mit meiner Handschrift funktioniert das wirklich sehr gut.
Aber wo wir gleich bei Apple sind, die haben ja jetzt was gemacht, wo ich mir echt gedacht habe, Leute, das geht mir ziemlich gegen den Strich. Ich habe dich vor ein paar Tagen eigentlich erst reingequatscht, dir endlich mal Final Cut Pro zu lizenzieren. Also nicht zu lizenzieren, sondern es dir überhaupt erst mal zu kaufen. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, du hast es benutzt, ohne es zu zahlen, sondern es dir überhaupt zum Holen für den Schnitt von dem Podcast. Ja, 3 Tage später gefühlt oder 4 sagt Apple, hey, wir machen jetzt Final Cut Pro mit noch ein paar anderen Software-Tools wie Logic Pro, Pixelmator Pro und so weiter, Mainstage, Motion Compressor und so weiter, Pages, Keynote, Numbers als Monthly oder Yearly Subscription Abo-Modell und bringen eine neue Version raus. Also Punkt 1, tut mir leid, wenn ich dich 3 Tage zu früh in den Kauf einer jetzt veralteten Software gequatscht habe und du nochmal Geld ausgeben musst, wenn du die neueste Version haben willst. Ich finde das, ich habe gehofft, dass es nie passiert.
Ja, aber das ist ja der Trend, sage ich mal. Also schau dir Adobe an. Ich habe mir auch mal eine sehr teure Photoshop-Lizenz gekauft vor vielen Jahren. Die wird dann, also die hat dann auch viele Jahre gehalten, aber dann haben sie auf Creative Cloud umgestellt. Dann bist du halt monatlich dabei und bist natürlich flexibel, aber ja, hast eben über die Laufzeit wahrscheinlich höhere Kosten. Aber das ist sozusagen, wie es heute funktioniert. Das ist halt, ja.
Ja, aber also diese Subscription kostet im Jahr so viel wie, also grob, sage ich jetzt mal, wie einmal dieses Ding gekauft zu haben. Ja, zweimal.
Ja, sagen wir es aber mal so. Da ist auch viel mehr dabei. Ich glaube, das ist
die Subscription. Du alles?
Naja, also Pixelmator, weiß nicht. Also
eben. Logic Pro?
Ja, eben. Nee, ich sage ja, ich brauche das alles nicht.
Eben. Also ja, genau so ist es. Das ist ja das.
Ja, aber ich denke mal, die gekaufte Version, die wir jetzt haben, die wird auch wahrscheinlich noch 2-3 Jahre halten. Es ist nicht so, dass die morgen abgekündigt wird. Also natürlich, von daher.
Ja.
Irgendwann muss man aufs Abo-Modell gehen.
Ja. Aber welche Apple-Abos haben wir denn jetzt? Also nehmen wir an, wir haben das dazu, weil Keynote ist für mich lebenswichtig. Ja, ist so. Mhm. Werde ich brauchen, also ich werde da was zahlen müssen. Ich habe Apple One. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, diese größere iCloud. Ich habe die Family, wo dann irgendwie unsere Apple Music drin ist für alle, die hören wollen. Ich habe auf dem Handy und auf dem iPad noch die, was weiß ich, wenn es mir runterfällt, darf ich es reparieren lassen. Also ich habe jetzt gerade schon 5 Apple-Abos allein.
Das ist ja auch total logisch, weil früher, also wann haben die angefangen mit diesen Services? Vor 3, 4, 5 Jahren, also hier mit Fitness Plus und TV und keine Ahnung. Das ist schon relativ lange her eigentlich. Und dann haben wir es so ein bisschen belächelt. Auf der anderen Seite ist es aber naheliegend. Also aus Herstellersicht muss ich sagen, das macht total Sinn, weil die konnten uns nur einmal im Jahr abmelken, wenn wir das neue iPhone gekauft haben. Ja. Oder das neue MacBook. Und jetzt können sie es halt jetzt jeden Monat abmelken mit dem Kram. Also das ist, ich habe auch Apple Music, ich habe ein iCloud-Abo, Apple Care. Also da, ja, du bist einfach in diesem Kosmos so ein bisschen auch gefangen und das wissen die und langen dann halt gut hin.
Ja. Ja. Wollen wir das Thema wechseln mal zu, ich wollte jetzt nicht sagen, was schön, weil das ist es definitiv nicht. Starlink im Iran. Also im Iran ist ja jetzt politisch durchaus Unruhe und viele junge Menschen, die die Unterdrückung des Regimes nicht mehr wollen, sind auf den Straßen und werden wohl auch hart angegangen, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen.
Vermutet man, weil man kriegt ja nichts mit, gell? Das ist das Problem.
Ja, aber was rausgeschmuggelt wird an Bildern und Informationen, klingt also wirklich, wirklich schrecklich. Nichtsdestotrotz, die,
was ich sagen wollte, ist, die haben ja als allererstes mal Sofortmaßnahmen das Internet abgeschaltet im Iran.
Genau.
Dass damit da nichts geteilt werden kann, ne?
Ja, damit man sich auch nicht organisieren kann. So, jetzt hat's ja geheißen, dass Elon Musk dann mit seinem Starlink dann alle Starlink in Iran kostenfrei gesetzt hat, damit die also nicht noch an der Bezahlung scheitern, die sie dann per Kreditkarte wahrscheinlich eben auch nicht durchführen können. Nichtsdestotrotz heißt das auch, dass da jetzt nicht plötzlich jeder wieder Internet hat, sondern du musstest ja vorher so eine Starlink-Schüssel überhaupt erstmal besitzen, damit du die jetzt auch noch theoretisch weiter nutzen kannst. So, und dann ist was passiert, was ich sehr, sehr spannend fand. Denn diverse Quellen haben berichtet, dass der Iran Starlink stören kann und unterdrückt. So, und das ist deswegen sehr spannend, weil man sagt, okay, da wird irgend so ein Jammer sein. Naja, wenn du mal an die Ukraine denkst, die Russen schaffen das nicht. Also die Frage ist, was kann der Iran mehr als das russische Militär, für die ja auch, wenn die Ukraine mit ihren Drohnen kommt, das nicht gehabt. Und ich habe da ein bisschen gelesen, da gibt es ein paar spannende Dokumentationen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber Reportagen oder Meinungen, wie es passiert sein soll, von Forbes zum Beispiel oder Berlin Story, ist auch eine super tolle Seite von einem Journalisten, Enno Lenze. Und da wird so ein bisschen drüber diskutiert, was da passiert sein könnte. Und der entscheidende Punkt ist, dieses Jamming von dem Internet im Iran muss aus der Luft passieren. Also da bringt es nichts, wenn du am Boden irgendwelche Jammer hast, weil du konntest die Starlink-Antenne einfach in ein Ofenrohr packen und hast dann Verbindung gehabt, wenn die Satelliten halbwegs über dir standen und der Jammer von links und rechts, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, konnte dir nichts anhaben. Das heißt, die werden mit irgendwelchen Drohnen auf 5 oder 10 Kilometer Höhe, werden die Satellitensignale jammen. Und dann ist die Frage, warum können die Russen das nicht? Und es gibt ein paar spannende Punkte dazu. Möglicherweise können sie es, aber es bringt ihnen nichts, weil sie es A selbst brauchen und sie können nicht nur die Ukraine stören, sondern würden auch sich stören, was ein Problem ist, logischerweise. Genau. Und die andere Sache ist, sie werden es im Frontverlauf, weil dieses Ding nur ein paar Kilometer jammen kann, ihre Drohnen gar nicht so lange da oben halten können, weil die einfach abgeschossen werden, wenn die da sind. Und das fand ich aber von der Überlegung her ganz spannend. Das heißt, das Internet vom Elon Musk mit niedrig fliegenden, wir reden von ein paar tausend Metern, Drohnen, ja, angreifbar, aber eben nicht gezielt und nicht so, wie du es brauchst.
Aber ist doch schon auch ein bisschen Ja, eine krasse Entwicklung, weil das Internet haben wir mal gebaut, um auch in einem Fall von einem Atomkrieg noch kommunizieren zu können. Ja, also, dass du quasi das so ausfallsicher hast, dass du immer kommunizieren kannst und jetzt können einfach Länder entscheiden, nee, bei uns jetzt gerade mal nicht.
Genau.
Also, soll das so sein? Also, es ist schon eine krasse Einschränkung, wenn du kein Internet hast. Das merkt jeder, der mal einen Internetausfall hat für ein paar Tage, wie was es für einen persönlich bedeutet. Und wenn du es noch auf die Breite siehst, du kannst kein Handy mehr benutzen, du kannst keine E-Mail mehr verschicken, nichts mehr. Also organisier dich mal, wie du schon gesagt hast, oder teil irgendwas. Also da müssen tatsächlich dann die Videos physikalisch aus dem Land gefahren werden, um irgendwo anders, wo es wieder Netz gibt, hochgeladen werden. Also das, ja. Und das ist nicht so einfach in einem Fall, wo es jetzt eine Aufstand, Revolution, Bürgerkrieg, was auch immer gibt. Ne?
Ja, ja.
Naja, alles schlimm.
Das stimmt.
Apropos schlimme Themen, also ich habe tatsächlich heute früh was gelesen. Und da dachte ich auch so, okay, gut, die Verschwörungstheoretiker haben das wahrscheinlich schon oft gesagt. Ich habe das immer so ein bisschen, ja, so, hey, lass mal die Kirche im Dorf, ja.
Also, sag mir nicht, die Erde ist flach.
ich glaube nicht. Ich glaube okay. Nicht.
Ja. Puh.
Aber es gibt ja diese Türklingeln von Ring. Wenn du, wenn du die kennst, die sehen so ein bisschen aus, so 20 Zentimeter lang, schauen eigentlich ganz cool aus. Ist halt eine blöde Türklingel, aber die hat eine Kamera. Und wenn du klingelst, dann macht die ein Foto oder macht ein Videofeed und du kannst auf deinem Handy sehen, wer steht vor der Tür. Praktische Sache. Ich hab's nicht.
Die filmt übrigens auch schon, bevor du geklingelt hast, wenn du dich näherst.
Genau. Und ich habe das nicht aus verschiedenen Gründen. Ich find's aber vom Komfortgewinn sehr gut. Mhm. Ring ist mittlerweile Teil von Amazon. Amazon hat das mal übernommen vor vielen Jahren.
Ja.
Und jetzt hat sozusagen Ring announced, dass sie bei einer Überwachungsmaßnahme in den USA teilnehmen. Da gibt es das sogenannte Flock. Das ist ein Kameranetz, wo sozusagen auch Städte und Kennzeichen und so weiter bewacht werden. Mhm. Und die haben jetzt gesagt, nee, wir kooperieren mit denen. Das heißt also, wenn ICE oder andere Ermittlungsbehörden Zugriff auf den Kamerafeed wollen, dann kriegen die den. Das heißt, die können auf deine Haustürklingel zugreifen und sagen, ja, jetzt schau mal, wer ist denn da ein- und ausgegangen? Und das ist
Also rückwirkend auch auf Aufnahmen.
Das weiß ich nicht, ob es auch rückwirkend ist, aber zumindest geht das jetzt, wenn du die Aufnahmen in der Cloud gespeichert hast. Normalerweise werden die ja gelöscht. Also normalerweise speicherst du ja nicht jede Aufnahme, weil, wie du schon sagst, so eine Kamera funktioniert ja so, wenn da einer vorbeiläuft, dann macht er halt ein 15 Sekunden Video und dann wird das eigentlich normalerweise
nach einer Zeit irgendwann überschrieben. Zumindest wenn der Speicher voll ist, so eine Ringaufnahme, sagt man ja.
Genau. Und also das finde ich so krass, weil du hast natürlich mit diesen Kameras in diesem Consumer-Bereich, wenn das funktioniert und du dann breiten Zugriff drauf hast, ein wirklich krasses Überwachungsnetz, für das du nichts bezahlt hast. Also es ist ja sehr, sehr kostengünstig, sage ich mal, für den Überwacher. Es gibt wohl noch eine Möglichkeit, sich da mit einem Opt-out-Modell rauszunehmen, seine Kamera. Aber sagen wir mal ehrlich, mit Opt-out, wie viele Leute werden das tun? Also dass du aktiv dich irgendwo einloggst und sagst, mach das nicht. Also das, diese Idee, solche Dinge zu machen, ist ja wirklich aus beliebigen Science-Fiction-Filmen. Also ich glaube, also wo war das letzte Mal mit hier breitem Handynetz, Batman, Dark Knight oder sowas, wo er dann sagt, ja, mit den Handykameras gucken wir jetzt mal, wo sind die Leute. Das ist eine Dystopie.
Ja. Weil du gerade Batman sagst, ich nehme das einfach mal als Wechsel zu einem ganz anderen Thema. Da habe ich mal gedacht, jetzt frage ich dich mal aus, ob du dich wirklich auskennst. Du weißt ja, dass ich bei Computerspielen nach Tetris aufgehört habe. Wie hieß dieses Spiel, wo man Löcher in die Wand schießt zum Durchlaufen mit dem Portal?
Portal.
Bei Portal habe ich aufgehört.
Okay.
Das ist, da habe ich noch wirklich, also mit blutigen Augen gespielt. Das fand ich eines der besten Spiele, die es jemals gab. Wobei ich gelernt habe, Portal war eigentlich gar nicht als Spiel gedacht. Das war eigentlich nur so ein Konzept, um zu testen, ob die 3D-Engine funktioniert.
Ich glaube tatsächlich, Portal 2 ist, glaube ich, mit eines der erfolgreichsten Spiele generell. Also das ist sehr, sehr erfolgreich.
Ja. Verstehe ich total. Hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe letztens einen, und ich habe jetzt hier zwei Zettel, ich habe nämlich aufgeschrieben, gerade noch beim Frühstück, wir nehmen ja jetzt heute sehr, sehr früh auf, ich habe mich also nicht hier digital vorbereiten können, wie groß denn die Spielewelten sind im Vergleich zur Erde. Und es fing an in dieser Liste mit Batman, Arkham City Knights, glaube ich, heißt es.
Naja. Okay.
5 Quadratkilometer konntest du da mit deiner Spielfigur machen. Jetzt muss man dazu sagen, die Erde hat 510 Millionen Quadratkilometer, wovon zumindest 149 Millionen Quadratkilometer Land sind. Also Batman 5 Quadratkilometer, nicht Millionen, 5 Quadratkilometer. Dann, und das war ein bisschen überraschend, weil es ja doch ein Top-Game ist, Fortnite. Nur, sage ich jetzt mal, als Laie 6,7 Quadratkilometer. Also hätte ich jetzt gedacht, so von der von dem, was es pressemäßig an Platz einnimmt auch, dass das größer ist, ist gar nicht so groß.
Nee, also diese Spiele sind tatsächlich nicht so groß und die Karte, also für den Laien, die Karte wird während des Spiels auch immer kleiner. Also das ist
kleiner.
Das ist der Sinn von diesen Spielen. Du startest sozusagen mit, keine Ahnung, 150 Leuten auf einer großen Karte und dann irgendwann wird die Zone immer kleiner und dann, damit man sich ja eben trifft, sozusagen. Ja.
Okay, es wird auch enger, man hat weniger zu essen und da muss man sich gegenseitig, okay, verstehe.
Quasi, genau.
Grand Theft Auto 3 fast als erstes die 10 Quadratkilometer geknackt, also 9, irgendwas. Dann Grand Theft San Andreas gleich einen Sprung auf 38 Quadratkilometer, Far Cry 46, dann, das kenne ich auch noch, habe ich mit meinem Sohn gespielt, hat er von mir mal gekriegt, Red Dead Redemption 2, 78 Quadratkilometer, das war auch eines der ersten, so habe ich es verstanden, wirklich mit Open World, also wo du gedacht hast, da werde ich nie fertig.
Das ist
mittlerweile wissen wir, du wirst fertig, wenn du lang genug dran sitzt. Dann Assassin's Creed, ich weiß jetzt gar nicht welcher, irgendwas mit Ring, glaube ich, war es, 81. Cyberpunk 2077, gespielt?
Nee, das ist auf meinem Pile of Shame noch, da habe ich nicht gespielt.
Okay.
Die anderen aber alle.
War eines der ersten, das die 100 Quadratkilometer geknackt hat. Dann Assassin's Creed Valhalla 120, DayZ 250 Quadratkilometer.
Ja, wir kommen von 5 von Batman, ne? Das ist schon
wir kommen von 5, eben, genau. Just Cause 4 gespielt?
Nee.
Die 1000 geknackt, 1036 Quadratkilometer und dann macht es Sprünge auf fast 5000 Quadratkilometer The Crew und Fuel war der Gewinner, sage ich. Nee, Platz 2 muss ich dazu sagen mit 16.100 Quadratkilometer. Und weißt du, welches Spiel?
Ich fasse Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Mhm. Wahrscheinlich No Man's Sky?
Nein.
Nein? Mhm. Nee, No Man's Sky, das ist ein Spiel, das ist so ein Science-Fiction-Spiel, wo du ein ganzes Universum hast und jeder Planet sozusagen neu berechnet wird. Also du hast da verschiedene Planeten sozusagen.
Da gab es mehrere. Wir gehen jetzt nur bis zur Erdgröße. Es gibt tatsächlich, wurden dann auch irgendwie noch 2, 3 genannt, die irgendwie dann 580 Sterne haben oder sowas. Ja. Universum. Nee, wir gehen jetzt wirklich nur auf im Vergleich zur Erde und nicht größer. Was ist das Spiel, das, ich sage jetzt mal, auf Erdgröße, auf Planetengröße stattfindet und mit Abstand? Also wie gesagt, Fuel waren 16.100 Quadratkilometer und der Gewinner
ist GTA 6.
Ich sag's dir erstmal, wie viel. Wie gesagt, Erde 510 Millionen und dieses Spiel hat 317 Millionen Quadratkilometer.
Also ich würde, keine Ahnung, also GTA 6 vielleicht das Neue? Nein?
Microsoft Flight Simulator.
Ja, okay. Okay, gut, hätte man drauf kommen können, ja.
Ja, ich war auch erstmal geflasht, wo ich mir dachte, hä? Aber ja, klar, logisch, du kannst quasi auf jedem Flughafen dieser Erde praktisch landen, der ist da hinterlegt und du kannst da rumfliegen.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass das so eine riesen Community ist.
Ja.
Mit hier Cockpit nachbauen und dann echte Linien fliegen. Die ganze, also es ist eine irre Szene auf jeden Fall.
Ja.
Finde ich cool.
Ja. Du, bevor wir abmoderieren und ankündigen, was in 2 Tagen veröffentlicht wird, wenn wir diese Folge am Dienstag veröffentlichen, noch eine kleine nette Geschichte, die ich letzte Woche erlebt habe, sonntagabends war es. Ich bin ins Fußballstadion gegangen hier in München und bin mit dem Radl hingefahren. Es war arschkalt, hat geschneit alles, also wirklich kräftig mit Winterjacke und so. Ich habe dir ein Foto geschickt und lauf da so auf die Arena zu. Und da gibt's immer, also jedes Mal, wenn du kommst, sind Menschen da, die wahrscheinlich das erste Mal da sind und ein Foto vor der Allianz Arena machen möchten. Das
war auch sehr schön. Wir haben auch schon Fotos von uns vor der Allianz Arena gemacht.
Natürlich, wie man das halt macht, wenn man dort mit Freunden
hingeht. Das ist einfach das Must. So.
Ich habe da gesehen, war eine Familie, zwei jugendliche Kinder, die Eltern dazu. Und die Mutter hatte das Handy in der Hand und, ich sage jetzt mal einen kurzen Arm, weil sie reckte ihr Handy weg, die machten also ein Selfie hinten die Allianz Arena und dann ich hörte nur, wie sie, ja komm noch näher ran oder nee noch enger hier und dann saß sie wieder den Arm von oben nach unten bewegt, um zu gucken, ob man hinten noch die Allianz Arena sehen kann oder nicht und wie ich halt so bin, bin ich hingegangen und habe gesagt, darf ich Ihnen helfen, kann ich das Foto machen und ich meine, ich bin ja ein alter, weißer Mann und für immer Sachen zu erheitern. Und ich habe mir schon wieder überlegt, ob ich kurz zum Sprint ansetze, wie üblich mit dem Handy in der Hand und so tue, als würde ich weglaufen. Aber nee, so weit bin ich gar nicht gekommen. Weil die Antwort hat mich echt sprachlos zurückgelassen. Da sagt diese Mutter zu mir, nein, vielen Dank, wir wollen ein Selfie. Was? Also denen ging es nicht zwingend darum, dass alle drauf, sondern die wollte unbedingt dieses Selfie-Feeling haben.
Ja.
Und ich war, wie gesagt, erstmal sprachlos, habe lange drüber nachgedacht, warum?
Ja.
Und das Einzige, was mir einfällt, ist, dass die vielleicht immer auf Reisen das gleiche Foto machen, mit anderen Hintergründen, Pariser Eiffelturm oder was auch immer, und jetzt eben die Allianz Arena, und das der Gag ist, weil sonst habe ich es nicht verstanden.
Ja.
Vielen Dank. Wir wollen ein Selfie.
Gut, andere Generation, sage ich mal. Ja. Ja. Kann ich nicht erklären. Also ja, bin interessant. Nett, dass du fragst, auf jeden Fall. Das ist also fotografisch, deine Fähigkeiten als Fotograf sind ja limitiert, wir wissen.
Ja, aber das stimmt.
Wahrscheinlich trotzdem besser als ein kurzer Arm. Ne?
Also, jetzt muss ich eins dazu sagen. Ich kann auf eine Kamera drücken. Aber was ich nicht habe, das hast du zum Beispiel, also erstmal hast du ein bisschen mehr technisches Know-how, wie du die Belichtung und sowas bei so einer Spiegelreflex einstellst und so weiter, das schaut bei dir komischerweise aus wie ein Profifoto, bei mir schaut es aus wie ein Urlaubsfoto, aber du hast auch den Blick dafür, der fehlt mir.
Ach, das geht runter wie Öl, Tobi,
nein,
aber das muss ich schon sagen. Du kannst vor der Kamera, gut, also von daher.
Habe ich schon anderes gehört, egal.
Am Donnerstag haben wir wieder einen Gast, haben wir eine Gastfolge. Da kommt der Christoph, der Christoph Schmidt. Und wir haben gesprochen über Präsentationen, wir haben über das Altwerden gesprochen, Tobi. Da hast du ganz besonders zugehört. ist eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Und lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Und dann würde ich sagen, da haben wir alle Themen schon behandelt für heute.
Ich habe für den Ivo noch was.
Was für den Ivo?
Ganz am Schluss habe ich noch was für den Ivo. Denn du weißt es, aber er weiß es noch nicht. Ich habe mir echt für ihn richtig Mühe gegeben, einen Witz zu machen mit ihm. Und er hat es einfach nicht gecheckt. Vor ein paar Tagen hat der Ivo in unseren Gruppenchat reingeschrieben, dass er eins nicht versteht, dass junge Leute nicht antworten. Er schreibt denen was in einem Chat und sieht auch, dass die online sind, die sind ja permanent am Handy und dann kriegt er Tage später erst eine Antwort, wenn überhaupt. Und er versteht es nicht. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, diese Frage beantworte ich dir in 3 Tagen. Und habe mir in meinen Kalender reingeschrieben für Montag, Ivo antworten. Und habe am Montag zurückgeschrieben, zitiert mit, ich verstehe nicht, warum die sich immer Zeit lassen, ich verstehe deine Frage nicht. Und dann hat der weitergemacht, als hätte ich ihm sofort...
Er hat es nicht gecheckt.
Er hat es einfach nicht gecheckt. Ivo, echt, da gibt man sich so Mühe mit dir und dann das.
Sehr schön, sehr schön.
So, jetzt kommt aber die Folge mit Christoph, eine Woche später die Folge mit Bea und noch eine Woche drauf die Folge mit Klaus, unseren noch 3 Gästen zur 100. Folge.
Mhm. Also der Feed ist voll, kann sich keiner beschweren, dass wir nicht abliefern jetzt im Januar.
Das stimmt, das stimmt.
Super, dann haben wir's.
Ja, finde ich auch.
Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.